Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Du hast ja mal ein ganz bezauberndes Kölsch in SketchUp gesprochen.
Wenn ja, das stimmt. Ich weiß ja nicht, ob ich das noch kann, wenn ich mich anstrenge.
Ich komme aus dem Kölner Raum, deswegen habe ich mich immer ganz besonders gefreut dazu.
Ja, dann kann man ja die Sendung jetzt, ich werde mich bemühen. Aber dann verstehen wir uns hier in Berlin nicht mehr.
Ja, das stimmt. 1, 2, 3, 4. Hallo, liebe ZuhörerInnen der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der NBE. Und heute bin ich extrem aufgeregt, denn ich habe einen Gast, die mich schon begleitet, seit ich Fernsehen gucken darf, sozusagen. Die ich immer bewundert habe aus der Ferne und die ich immer ganz toll fand und unbedingt mal treffen und kennenlernen wollte. Und heute ist es endlich soweit. Eine der größten Schauspielerinnen unseres Landes und eine ganz spannende, tolle, interessante Frau. Herzlich willkommen, Iris Berben.
Ja, vielen Dank für diese tolle Einladung.
Ich freue mich total, dass du da bist. Ich bin wirklich auch so mit Sachen, die du gemacht hast, aufgewachsen, habe ich so das Gefühl. Bei mir hat es so angefangen mit SketchUp. Ja. Ich weiß noch, als das damals im Fernsehen startete, da waren wir wahnsinnig aufgeregt, weil das so eine Vorabend-Sketch-Show war mit dir und Dieter Krebs. Und das ist so lustig, wenn ich das heute sehe. Ich habe mir auch irgendwann mal diese SketchUp-DVD-Box geholt mit den ganzen Folgen und so. Und wenn ich das heute gucke, wenn du das heute gemacht hättest und heute so eine Show gemacht hättest, dann hättest du danach wahrscheinlich einfach nur noch Comedy gemacht.
Naja, die Gefahr gab es damals auch. Es war übrigens nicht Vorabend, sondern das Phänomen war, die lief an einem Montagabend, ja. SketchUp, um 22 Uhr.
Ah ja, nach den Tagesthemen noch.
Ja, also und der Erfolg war, gut, ich gebe jetzt zu, es gab damals nur 3 Sender, aber wir waren zwischen 17 und 18 Millionen Zuschauern diese Uhrzeit. Und damit haben die selber nicht gerechnet gehabt. Aber du hast natürlich recht, die Gefahr war aber damals auch schon da. Ja. Dieses Vereinnahmen, dass du auf einer Schiene sehr erfolgreich bist und man dich gerne da dann weiterhin die nächsten 400 Jahre gerne sehen möchte. Die Gefahr gibt es tatsächlich, die hat es immer gegeben. Und das war auch deshalb für mich so ein harter Bruch, dann danach wirklich erstmal überhaupt keine Comedy, überhaupt nichts Humoriges mehr zu machen. Ja. Weil ich war auch zu neugierig. Ne? Ich wollte gucken, was geht denn noch und wo kommt man noch hin und welche Türen öffnen sich oder welche trete ich ein oder.
Aber gab es nicht so die Versuchung, quasi das weiterzumachen und das noch weiter auszubauen und so?
Naja, die Versuchung gab es schon, weil wir hatten ja auch, Dieter ist auch so ein toller Kampfkumpane gewesen. Ja. Der ein kluger, ein menschlicher, ein immer sehr vorbereiteter, wahnsinnig komischer, cholerischer, fordernder, politischer Kopf war er. Und dieser Erfolg, der war auf der einen Seite, glaube ich, dadurch zu erklären, dass Dieter und ich, wir hatten beide schon, sagen wir mal, man kannte uns schon. Wir hatten schon einen Namen. Mhm. Man hat etwas mit uns verbunden, mit unserem Aussehen. Mhm. Und wenn du dann in diese unterschiedlichen Figuren schlüpfst, dann ist das schon mal die halbe Miete gewesen. Ja. Dann kam dazu, dass wir uns vertraglich das Recht genommen haben, mitzubestimmen, welche Sketche wir machen wollten. Ja. Wir wollten natürlich weit gehen auch. Ja. Wir haben ja auch nichts ausgelassen. Es ist die Kirche, die Politik, die Bundeswehr, die Ärzte, die Hausfrauen. Es ist ja jeder dran gewesen, der kleine Tierfreund und wer auch immer. Bis wir gemerkt haben, da hat man uns schon auch ein bisschen beschissen, weil die haben uns aus der großen Auswahl, die viele Leute, die dafür geschrieben haben und übrigens auch einfach eingesendet haben. Jeder hat da ja irgendwie auch gedacht, ich habe eine wahnsinnig gute Geschichte, vielleicht könnt ihr die spielen. Da, als wir rausbekommen haben, dass man das auch ein bisschen selektiert hat vorher schon, wo es ihnen zu politisch wurde, wo es zu hart gegen die Kirche geht, Bayern, ne, ist er ja ganz schnell vorneweg gewesen und Bayerischer Rundfunk sowieso in der Zeit damals. Und da haben wir uns beide hingesetzt, Dieter und ich, mit dem Regisseur zusammen, mit dem Uli Stark, und haben gesagt, wir steigen aus. Also wir sind wirklich am Höhepunkt dieser Geschichte ausgestiegen. Ja. Wir hätten das vom Sender aus sicherlich noch, weiß ich jetzt nicht, ob Jahre, aber ich meine, wir waren für die ein Garant einfach. Ja. Und es war was Neues und es war auch unbesetzt im Fernsehen, in dieser Möglichkeit, auch natürlich, wenn du so willst, Kritiken anzubringen irgendwo. Ja. Oder in die kleinen Wunden schön rein zu pieksen. Und wir hätten weitermachen können, aber dann bei einem langen Abendessen haben wir uns entschieden und haben gesagt, nee, jetzt ist wirklich Höhepunkt. Und das fanden wir auch ein bisschen so ein Verrat, dass man uns nicht wirklich die Wahrheit gesagt hat mit allem, was da so an uns rangetragen wurde. Und dann haben wir mal gesagt, dann zeigen wir euch mal, wo die Grenzen sind.
Aber das ist ja in dem, zu dem Zeitpunkt, also wie du hast ja gesagt, man kannte euch schon, ihr hattet schon Karrieren, die irgendwie auch schon liefen, aber trotzdem zu so einem Zeitpunkt, also wenn es quasi auf dem Höhepunkt des Erfolgs ist, zu sagen, fuck off.
Ja, also das hört sich jetzt so cool an. Das waren schon lange Überlegungen. Wir haben da schon gesessen aber es hat was rumort. Und ich glaube manchmal, es liegt so ein bisschen auch, es war so eine Generation, sowohl der Uli Stark, der die Regie geführt hat, als eben auch Dieter. Wir sind schon auch aus so einer politischen Generation gekommen. Ja. Bei allem Scheiß, den wir sonst noch so gemacht haben und wo man sich heute auch manchmal vielleicht zwicken muss. Aber das war schon so dieses mitbestimmen wollen und auch die Möglichkeiten bekommen zu haben und dann zu merken, das ist doch nicht so offen gespielt worden, wie wir eigentlich dachten. Ja. Das hat uns auch so zusammengeschweißt dann in unserer Entscheidung, ne? Weil klar ist uns das nicht leicht gefallen. Aber es war, im Nachhinein denke ich auch, es war der richtige Schritt. Es ist ja ganz lustig, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Die haben ja dann SketchUp nochmal nach ein paar Jahren aufgenommen mit anderen.
Ach echt? Ach stimmt, ich erinnere mich düster. Ja.
Und es ist total
geflockt.
Es ist total geflockt. Ja. Und die wollten sogar noch, dass wir dann irgendwie das ankündigen und alles. Ich sag mal, habt ihr sie noch alle oder was? vor allen Dingen, weil was die nicht bedacht haben, das ist gar nicht ein Qualitätszeugnis jetzt gewesen, dass die schlechter waren oder anders waren. Aber das waren vier unbekannte junge Schauspieler. Ja. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, die halbe Miete hast du, wenn man dich kennt, wenn du präsent bist, wie du auch aussiehst und aussehen kannst. Ja. Und wenn du diese wirklich Masken, die wir da hatten, die sind ja nun auch nicht entstanden. Wir haben uns da nicht eine Pappnase aufgesetzt und lange Ohren. Wir sind durch die Stadt gegangen mit unseren Maskenbildnern. Und ich habe zu meiner Eva immer gesagt, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, kriegst du mich so hin? Also da steckte viel Arbeit dahinter, ne? Und dann war da eine wirkliche Veränderung.
Das ist ja dann auch eine Fallhöhe, wenn man sozusagen die Gesichter kennt.
Das ist
und
es.
Dann in der Show die so ganz verändert sieht. Darum
und
geht's
wenn
ja
du
auch
das
irgendwie
mit vier Unbekannten machst, ja, haben die haben keine Möglichkeit gehabt. Es war gar nicht fair, ihnen das anzubieten. Also damit sind sie auch ganz schnell baden gegangen.
Ja, aber ich fand auch dein, du hast immer ein ganz bezauberndes Kölsch in SketchUp gesprochen.
Wenn ja, das stimmt. Ich weiß ja nicht, ob ich das noch kann, aber wenn ich mich anstrenge.
Ich komme aus dem Kölner Raum, deswegen habe ich mich immer ganz besonders gefreut dazu.
Ja, dann können wir ja die Sendung jetzt, ich werde mich bemühen. Aber dann verstehen wir uns hier in Berlin nicht mehr.
Ja, das stimmt. Aber wir können auch von, es ist ja interessant, dass du jetzt auch gesagt hast, dass ihr sehr, sehr politisch wart. Ich habe mal irgendwo die schöne Bezeichnung über dich gelesen, Schauspielerin mit 68er Hintergrund. Du bist ja bist in Detmold geboren.
Ja.
Übrigens, da kommen ja auch, Frank-Walter Steinmeier ist da auch geboren. Mhm. Und Wotan Wilke Möhring ist auch in Detmold geboren.
Nachdem wir uns alle kennen, weiß ich das. Also, Detmold
es gibt
verbindet.
So einen Detmolder Stammtisch.
Es gibt einfach, ja, es gibt den Detmold. Das wäre überhaupt meine Idee. Ja.
Und das ist ja, Detmold ist ja so, das ist ja Ostwestfalen, ja. Lippe, glaube ich. Das ist ja sehr betulich, beschaulich.
Sehr, ja.
Und dann haben sich deine Eltern, also deine Eltern hatten, glaube ich, waren Gastronomen-Ehepaar?
Nicht das Ehepaar, nur mein Vater. Meine Mutter hat damals für die Engländer gearbeitet, in den 50er Jahren noch, in den englischen Kasernen. Gab es ja ohne Ende noch. Und sie hat dort, war als Übersetzerin dort tätig und mein Vater war Koch. Ja. Und fälschlicherweise, und ich lese es auch immer und in jedem Interview wird es, wenn ich es nicht vorher in die Hände kriege, geschrieben, das Gastronomen-Ehepaar. Meine Mutter, ich möchte das mal wirklich ganz klarstellen, konnte nicht kochen. Und zwar gar nicht kochen. Also
quasi konnte legendär nicht
kochen. Legendär nicht kochen. Und ich kann wirklich gut kochen. Daher weiß ich und darf das beurteilen. Und meine Mutter war sehr glücklich, wenn ich für sie gekocht habe.
Ja, okay.
Aber als Kind, ich war ja eigentlich immer im Internat, also über einen Grießbrei ist es wirklich nicht hinausgegangen. Insofern, nein, sie war keine Köchin.
Na gut, gut, dass wir das mal geklärt
das
haben.
Ist das ist auch mir ganz wichtig jetzt mal. Das war, glaube ich, eigentlich der Hauptgrund, warum ich hierher gekommen bin. Einfach
mach's
Dinge
gut,
mal,
danke, dass du
einfach
da warst.
Mal Dinge klarzustellen.
Ja. Und dann haben sich aber deine Eltern getrennt und dann bist du mit deiner Mutter nach Hamburg.
Ja, über Münster und über Essen.
Oh, also nochmal ganz vorsichtig.
Nochmal ganz langsam so aus der Enge von Detmold, so langsam aus Westfalen raus. Dann Münster, dann Essen, weil meine Großeltern aus Essen waren und meine Mutter auch eine gebürtige Essenerin war. Und aber dann in die Welt- und Großstadt Hamburg.
Ja. Aber dann hast du ja da vielleicht so familiär so dieses, du hast ja so eine, wie nennt man das, so eine, ich finde dieses Ruhrpottige, dieses, was ja sowas Herzliches hat und gleichzeitig sowas, aber erzähl mir keinen Scheiß.
Ja.
Das ist ja sowas, was ich bei dir auch immer so, auch so in Interviews mitkriege und spüre und so. Dann hast du das vielleicht so ein bisschen von dem Teil der Familie abbekommen?
Vielleicht. Es sind ja irgendwie sehr direkte Menschen da, ne?
Ja, absolut.
Ja, ich habe auch, also, Smalltalk ist anstrengend oft, finde ich. Also lieber zum Punkt kommen. Ne?
Ich liebe auch den Humor im Ruhrpott.
Ich auch.
Wahnsinn.
Ich auch.
Da kann ich mich echt immer wegwerfen. und dann bist du nach Hamburg und du hast ja jetzt gerade schon erzählt, du warst ja dann viel in Internaten irgendwie so, wo es jetzt auch schulkarrieremäßig halb gut lief.
Ja, so könnte man das ausdrücken.
Aber
wenn man weiterhin noch eine Vorbildfunktion erfüllen soll, die man mir immer unterstellt, dass ich sie erfüllen soll. Es waren einige Schulen und auch schulische Leistungen, die nicht auf der Höhe der Zeit waren.
Also aber auf der Höhe von gar keiner Zeit?
Auf gar keiner Zeit.
Ja, ja. Also weil ich habe mal gelesen, du hattest eine 6 in Latein in der 7. Klasse.
Ja, aber das kann ich erklären. Ich war wirklich, das hat ja einen Grund. Ich bin ja nicht blöd.
Nee.
Aber ich war so ungeheuer verknallt in meinen Lateinlehrer und dachte einfach, dass das reicht. Ich habe den wie eine
doofe Nuss.
Ist da noch kein
jemand anders draufgekommen?
Immer so angehimmelt. Der sah wie Marc Aurel aus. So, weil Marc Aurel war nämlich auf unserem Lateinbuch. Und dann habe ich immer gedacht, oh mein Gott, er könnte es sein. Und ja, ich war dann 14 oder so.
Ja.
Und war, hat nicht gereicht. Also er hatte mich gar nicht auf dem Zettel. Und 6. Weg. Das ja, ist aber Klasse nochmal. Ja, war langweilig, die Klasse nochmal zu machen. Ja. Zumal ich in der Volksschule eine Klasse übersprungen habe, wegen Überintelligenz. <Ja. lacht>
Da gab es also niemanden, in den du verliebt warst.
Nee. Ich habe mich, hat mir alles zu lange gedauert. Ja. Ich konnte auch nie still sitzen. Ja. Dieses sich melden müssen und warten, bis man dran ist, hat mich. Ja,
aber ich kann das so nachvollziehen. Ich finde, wir haben auch wahnsinnig viel gemeinsam. Also bei mir in der Schule war das ähnlich. Nur, dass mich hat Schule einfach gar nicht interessiert. Ich fand das so langweilig, was die erzählt haben. Und ich wollte lieber irgendwie das Leben genießen oder irgendwie mich mit meinen Mitschülern austauschen und so, aber nicht irgendwie binomische Formeln lernen. Oder
ja,
so.
Da sind wir aber, das ist dann eine Generationsfrage zwischen uns. Sagen wir mal, ich bin ja so ein paar Jahre wirklich älter. Und ich glaube mal, also es war schon, bei mir hat es ganz viel damit zu tun gehabt, welche Lehrer da waren. Und auch da muss man wissen, dass es sind andere Zeiten gewesen.
Na klar. Na ja.
Das ist ein so autoritäres System damals in der Schule gewesen. Ja. Und die Gründe, warum ich aus Internaten und Schulen geflogen bin, na, da kriegst du einen Lachanfall heute. Ja. Also das ist sicher die erste Unterrichtsstunde, was du als Lehrer aushalten musst. Ja. Und das sind andere Zeiten gewesen. Und ich war immer neugierig. Aber es war ganz wichtig, was ich für einen Lehrer habe. Ich hatte einen Deutschlehrer und ich stand vorher immer so 3 in Deutsch. Und als ich den dann bekam, war ich 3, 4, 5 Jahre mit einer 1.
Ja.
Der hat mir einfach das Verhältnis zur Sprache, zur Literatur, der hat mich so gefördert und gefordert.
Ja.
Und dann gibt es eben Lehrer, mit denen konnte man irgendwie nicht zurechtkommen. Ne?
Ja.
Aber es war noch nicht so dieses Freiheitsgefühl, von dem du auch erzählst. Ich habe mich eher gelangweilt. Ich glaube, ich hätte mich gar nicht getraut, mich zu langweilen in der Zeit.
Na, verstehe.
Das war noch so eine, ne? Du warst in so einem anderen Korsett drin.
Na. Ich kenne das auch. Ich habe auch 2, 3 Mal in meiner Schulkarriere Lehrer getroffen, die irgendwas in mir gesehen haben und mich deswegen auch inspiriert haben.
Ja,
und deswegen auch
richtig.
Also ich kann mich an meine Grundschullehrerin in der 3., 4. Klasse erinnern, die ich gefragt habe, ob es eine Theatergruppe gibt, weil sie die früher geleitet hat. Und dann hat sie nur wegen mir die wieder gestartet, weil sie gesehen hat, dass ich das, also weil sie mir irgendein Talent gesehen hat oder das irgendwie so unterstützen wollte und so. Und das ist, glaube ich, irgendwas super Besonderes, wenn man so Lehrer trifft in seiner Schullaufbahn, die was in einem sehen.
Ja, und die dir einen Weg aus dir rauskitzeln auch.
Ja.
Ich finde ja sowieso, Schule sollte wirklich so sein, dass es eigentlich ein Ort ist, zu dem man gerne geht, weil einfach da auch was entdeckt wird in dir, im Leben, im Zusammensein. Und natürlich müssen wir bestimmte, also ich finde es ja eher bedenklich, dass wahrscheinlich, wenn man darüber nachdenkt, dass heute Jugendliche oft gar nicht mehr gut lesen können und schreiben können, weil du natürlich alles nur noch tippst. Ja, dann denke ich auch, so ein paar Regeln wäre so schön, wenn die durchgehalten würden.
Ja.
Ich schreibe ja immer noch mit der Hand Briefe. Das kann man altmodisch empfinden, aber ich merke ja auch die Resonanz, die man bekommt, wenn du jemandem persönlich etwas schreibst.
Ja.
Menschen fühlen sich auf eine andere Weise wertgeschätzt, wenn du das machst.
Ja.
Und nun bin ich jemand, der so gerne liest. Auch ich könnte mir gar nicht vorstellen, nicht gut lesen zu können. Ne?
Ja.
Also so ein paar Sachen wären schon schön, wenn die bleiben, aber ich würde auch denken, es muss ein anderes System gefunden werden.
Ja, glaube ich auch. Es gab ja jetzt auch eine Zeit lang, wobei das, glaube ich, auch wieder aufgehört hat, aber dass Schulen dieses Schreiben nach Hören und jetzt so eine ganze Generation total versaut haben in Rechtschreibung und so, weil die sozusagen den Schritt verpasst oder vergessen haben, es ihnen dann auch noch richtig beizubringen.
Richtig,
so.
Ja.
Das ist ganz dramatisch, was da zum Teil passiert.
Ja.
Aber auch super seltsam. Also meine Tochter ist jetzt 20, also ich habe jetzt auch noch vor gar nicht vielen Jahren mich mit diesen ganzen Schulthematik rumplagen müssen, irgendwie als Vater. Und da denkt man, also ich finde, da in diesem ganzen System gibt es ganz viele Fehler, auch heute noch.
Absolut,
also
finde ich auch, ja.
Ich finde auch, es gibt auch, was ich sehr vermisst habe, wo ich manchmal wirklich so verrückt geworden bin, ist, dass es keine, was ich nicht mehr gefunden habe, ist so eine Art Elternsolidarität oder Klassensolidarität. Also sozusagen, ja, das ist jetzt vielleicht für mein Kind nicht das Beste, aber es wäre das Beste für die Klasse.
Aber das ist im Moment, glaube ich, auch, das hat viel mit unserem Leben zu tun.
Ja,
auch diese Arroganz des Egoismus, dass Leute eigentlich, also sie überfordern ihre Kinder, sie überfordern, was du auch sagst, aber auch die Eltern, weil sie wollen, dass eigentlich auf ihr Kind Rücksicht genommen wird. Ja, und das macht unsere Gesellschaft, ja, das merken wir ja auch. Ja. Was bedeutet eigentlich eine Zusammengehörigkeit? Was bedeutet eigentlich gemeinsam irgendetwas auch zu entdecken, entwickeln und jemanden übrigens auch mitzuziehen, der nicht so weit da vorne ist. Ne?
Ja, genau.
Das, da sind wir, haben wir uns ja total in eine andere Richtung entwickelt.
Da habe ich auch so das Gefühl, dass das früher etwas normaler war, dass es das mehr gab, als das heute irgendwie so der Fall ist.
Also ich kann mich nicht dazu zählen, jemals eine Helikoptermutter gewesen zu sein. Da war ich, das war bei mir eher
Das ist das Gegenteil von Helikopter.
Fahrradschlauch. Dusch.
Dann, du hast ja dann die Schule irgendwann, war das Thema einfach vorbei.
Ja.
Also hast auch kein Abi, habe ich übrigens auch nicht.
Nee.
War dann einfach, das Thema war dann durch. Und du warst dann sehr, was heißt sehr, aber du warst dann schon eine Zeit lang fasziniert und engagiert in dieser ganzen 68er, deswegen auch dieser 68er-Hintergrund, in dieser ganzen 68er-Bewegung.
Ja, aber das ist natürlich dadurch entstanden, dass ich die letzte Schule, in der ich war, also im Internat hat mich nicht mehr aufgenommen in Deutschland. Ja. Wenn du dreimal, so gab es irgendwelche Regeln, dreimal rausgeflogen bist, ist, glaube ich, irgendwo gar kein Platz mehr für dich, außer für schwer erziehbare Kinder.
Ja.
Aber das heißt heute ja auch alles anders.
Ja.
Und ich war dann noch im Gymnasium und dann gab es in Hamburg die Möglichkeit, meine Mutter war in der Zeit schon in Portugal, die war ja gar nicht mehr da. Mhm.
Die hat da in der Botschaft gearbeitet, ne?
Die hat, für 3 Jahre ist sie eigentlich da hingegangen, ist aber geblieben, hat sich in das Land, in die Leute, in den Atlantik, in den Fisch, in den Wein verliebt.
Ja.
Ich habe es dann nachgemacht. Und da war ein Studentenwohnheim in Hamburg. Und da habe ich glaube für 80 D-Mark damals, durfte ich ein Zimmer nehmen, obwohl ich eben keine Studentin war. Aber ich durfte eben, war Ausnahmeregel von irgendwas. Ich weiß nicht einmal ganz genau, wie das entstanden ist, aber es hat da jemand geholfen. Und da war das Resultat eben, ich war mit Studenten zusammen plötzlich. Und das fand ich dann sehr viel aufregender.
Ja, klar.
Und ein Teil von denen waren an der Kunsthochschule am Lerchenfeld in Hamburg. Und der letzte Rausschmiss dann auch aus der Schule ist dadurch passiert, dass ich da mal mit wollte, weil die hatten ein großes Faschingsfest. Das war berühmt, dieses Lerchenfeld Faschingsfest. Ja. Und ich habe dann als sogenanntes Go-Go-Girl zu Aretha Franklin Respect im Hintergrund getanzt auf diesem Faschingsfest, hatte mir selber eine Entschuldigung geschrieben, dass ich leider krank bin und nicht kommen könnte in die Schule.
Ja.
Aber einer oder zwei Lehrer dieser Schule waren auf diesem Faschingsfest. Ja, das war auch dann
relativ
erledigt.
Schlecht gelaufen.
Ja, ganz schlecht gelaufen. Aber vielleicht auch gut gelaufen. Ich weiß es nicht. Hab lange darunter. Ja, das hat mich gewurmt, ne? Dieses
mit
nicht
dem Abi.
Das Abi nicht zu haben.
Mich auch.
Und immer so, ich war immer in so einer Verteidigungshaltung. Ich habe immer gedacht, oh Gott, ja, die denken einfach, du bist zu doof, um das Abi zu machen.
Ja.
Und das hat mich schon gewurmt, muss ich sagen. Ich war auch immer so, dass ich gesagt, nee, das mache ich irgendwie noch, das hole ich nach, das wird mir gelingen. Aber dann ist der Strudel des Lebens, hat mich so gezogen. Dann erstmal die Jahre in Hamburg und dann wirklich auch Lerchenfeld und wirklich an allen Demos teilgenommen und wirklich mit den Wasserwerfern erstmal die Straße runter. Das war dann einfach eine neue Welt, die sich mir auch eröffnet hat. Und gerade eben, was ich vorhin meinte, so in den Internaten, die wirklich ein ganz anderes Korsett waren, als man sich das heute vorstellen kann.
Ja.
Und dann kommst du plötzlich in diese Szene, in der man sagt, nee, nicht vor jeder Obrigkeit niederknien und einknicken, nachfragen, nachhaken, wissen wollen, aufgeklärt werden, Antworten erwarten. Das war neu für mich. Wir durften keine Fragen stellen. Ja. Wir sollten gehorchen. Und das war eine neue Welt, die sich mir eröffnet hat. Und dadurch kann ich auch heute sagen, war nicht das Schlechteste, was mir passiert ist. Weil hat mich sicherlich für meine, naja, für meine Haltung oder für meine Lebenssuche und für die Lebensmelodie, die ich haben wollte, hat mich das geprägt.
Ja. Das ist ja auch etwas, was sich sehr durchzieht wie ein roter Faden, diese Obrigkeits- wie soll man es sagen, sagen wir mal, die obrigkeitskritische Einstellung von dir, um das mal vorsichtig zu formulieren. Du hast auch mal irgendwo erzählt, du wärst mehrere Male vor Gericht gestanden wegen so Obrigkeitsbeleidigung.
Ja, Beamtenbeleidigung. Ja. Auch jetzt, das ganze Kartenhaus fällt jetzt gerade zusammen mit diesem Vorbild. Aber mein Reden, ich bin kein Vorbild. Ja, Beamtenbeleidigung und fahren ohne Führerschein und all diese ganzen Nummern, Prüfung machen, fand ich auch irgendwie immer, also letztlich habe ich Schiss davor gehabt, dass ich die Prüfung nicht bestehe. Ja. Und dann habe ich gedacht, dann mach sie gar nicht erst, weil du kannst es dir ja auch anders, learning by doing und learning by seeing und learning by zuhören und mitmachen. Hat ganz gut geklappt.
Wir haben ja auch Ingwer, Wenzel hat ja auch Ingwerwasser gemacht, weil du gerne Ingwerwasser haben
wolltest. Ich wollte nur, das kann ich nehmen, gell, was hier steht. Ja. Ich habe nämlich heute einen Redetag.
Ah ja. Mehrere Interviews und so.
Ja, gar nicht mehr Interviews, aber erzähle ich nachher mal. Aber ich bin heute so in so einem Fluss. Ja, aber das ist was ganz anderes hier. Ja,
okay. Für mich sind natürlich die 68er, oder nicht natürlich, aber für mich sind die ein extremes Faszinosum. Wenn ich kann das ja quasi nur aus der Rückschau betrachten und ich überlege immer, ob ich so dabei gewesen wäre und wie weit ich auch mitgegangen wäre.
Wärst du. Weil ich glaube, was viele reflexartig machen, wenn sie an die 68er denken, ist eigentlich wirklich der Terror, in dem das geendet hat. Aber wenn man aus der Zeit spricht, 67, 68, was in Paris losging, was eigentlich weltweit losging, dieses Ausbrechen wollen aus einer Welt oder auch aus einer Gesellschaftsform, die mit ihren Moralvorstellungen einen Rahmen geben wollten, von dem man aber wusste, ein Großteil hat nach diesen Moralvorstellungen auch gar nicht gelebt und nicht gehandelt. Und ich, diese Entstehung, das lief einher mit Flower Power, dieser Traum, eine bessere Welt haben zu wollen. Wir sind Nachkriegskinder. Also man weiß eben einfach, man ist in den 50er Jahren bin ich groß geworden, das ist ein anderes Großwerden. Die Großeltern, die aus der Zeit erzählt haben, selbst die Straßen, wie sie waren, selbst das ist ja nicht eine Welt, die schon fertig war hinter uns. Ja. Also diese 50er Jahre, natürlich war der Aufbruch da und der Wiederaufbau und es ging aber nur darum. Es ging nicht darum, mal darüber zu reden, was war eigentlich passiert.
Unter Teppich gekehrt.
Es war wirklich eine Sprachlosigkeit. Ich versuche ja auch immer zu erklären, wenn ich mit jungen Menschen oder in Schulen Lesungen habe, dass ich sage, ich habe im Geschichtsunterricht das Dritte Reich nicht besprochen.
Na, krass.
Das war nicht Existenz. Ich habe Lehrer gehabt, die aus der Nazi-Zeit kamen. Das hast du auch gemerkt. Und dass da etwas entstanden ist, deshalb sage ich doch, du hättest mitgemacht, weil das war erstmal der ganz naive Traum und die Vorstellung, eine andere Welt zu kreieren. Mhm. Und die wollten wir machen, kein Krieg, offen sein, frei sein, mit all diesen Gedanken, was ich vorhin gesagt habe, Flower Power, Liebe, liebesbedürftig, Blumen zu verschenken, offen zu sein, Menschen mit einem Lächeln zu begegnen. Da kann man von einer großen, großen Naivität sprechen, das kann man. Aber wenn man es in die Zeit zurückversetzt, in den Kontext der Zeit, ist es etwas, was eigentlich ein ganz, ganz schöner Gedanke war und eine schöne Vision, die wir hatten.
Ja.
Und insofern waren diese dann die Studentenunruhen, die dann natürlich politischer wurden und fassbarer wurden, weil sie haben sich eben auch tatsächlich dagegen gewandt, dass ein Geschichtsvergessen und ein Geschichtswegdrängen und nicht aufarbeiten wollen, und Menschen waren in Position, plötzlich nahtlos wieder zu finden, die sich dieser Verantwortung nicht stellen mussten. Und dadurch ist sehr, sehr vieles entstanden, dass es weitergerollt ist. Ja, das ist ein Lauf, der so bedauerlich ist und so traurig ist, was da passiert ist. Aber man kann es auch nicht wieder nur, ganze Sendungen sind darüber gemacht worden und kann man damit füllen, was passiert ist auch und wie etwas dann auch gewachsen und entstanden ist.
Ja.
Das bedeutet nicht, dass ich in irgendeiner Form dieser Gewalt entschuldige. Nur manchmal muss man auch über Umstände etwas wissen und auch Entwicklungen versuchen zu begreifen. Und deshalb würde ich immer sagen, du hättest mitgemacht, weil die Idee zu sagen, wir wollen es besser machen, finde ich, ist ein guter Ansatz.
Ja, absolut. Da war ja quasi, ich meine, dadurch, dass du in Hamburg warst, das war ja, Hamburg und Berlin waren ja eigentlich so die zwei Städte,
richtig,
in denen quasi die am aufgeladensten waren, auch von Seiten der Studenten und so.
Naja, wir hatten in Hamburg war es Springer, also es war die Springer. Das
und
war
der Spiegel
wirklich,
quasi als der große
Spiegel,
Gegenspieler.
Als der Gegenspieler. Ja. Ne? Also da hattest du die Medien, die natürlich noch nicht in der, sagen wir mal auch in dieser Vielfalt und in dieser Macht, wie es jetzt war. Aber es waren diese mächtigen Player, die da waren. Nicht?
Ja.
Und die Feindbilder, die man eben hatte.
Ja.
Berlin und Hamburg waren sicherlich die Städte, die sich zuerst auch organisiert hatten dann über die Studenten.
Ja. Also ich finde das immer eine extrem aufregende Zeit. Ich finde das immer ganz spannend, mir das alles anzuhören und darüber zu lesen und Dokumentationen zu sehen und so.
Naja, ich finde auch zum Beispiel die Demokratie, die wir leben heute, die wir eisern verteidigen müssen schon wieder.
Allerdings.
Darüber hätte ich hätte nicht geträumt, dass dieser Satz mal fallen müsste, dass man die Demokratie nochmal verteidigen muss.
Ja.
Aber sie ist ein Teil, wie diese Demokratie auch gelebt und entstanden ist, ist auch aus dieser Zeit. Das ist
absolut.
Eben einfach auch, daraus ist auch etwas entstanden. Deshalb sage ich immer, natürlich ist das auch Teil, wie ich heute bin, wie ich empfinde, wie ich agiere und agieren möchte oder wie ich etwas benenne oder verurteile oder
Jetzt ist von da aus quasi auch deine erste Berührung mit Film zustande gekommen in dieser Zeit, weil du bei Kurzfilmen mitgespielt hast.
Ja, ich habe in einer Schwulen-WG gelebt.
Ja.
Das war für mich der sicherste
67,
Hort.
In der Schwulen-WG.
Ja, der sicherste Hort, den man als Mädchen haben konnte,
ja,
oder?
Ja, das stimmt. Aber es ist natürlich, aber 67 war ja sogar noch, da gab es noch Paragraph.
Da gab es den Paragraph 175.
Genau.
Ja, den gab es da noch. Aber Kunsthochschule, also die waren ja immer schon weiter.
Ja.
Und das waren zwei junge Männer, die zusammen lebten. Da bin ich dann auch mit eingezogen. Und eigentlich, weil ich ja eben auch gar kein Zimmer mehr hatte und nichts mehr hatte, wo ich noch hin konnte. Und die habe ich auf der Kunsthochschule kennengelernt und die haben so experimentelle Filme gemacht. Jetzt war das natürlich auch die Zeit Andy Warhol in Amerika, der anfing irgendwie 7 Stunden eine schlafende Frau zu filmen. Oh, das wollten wir auch machen. Also ich schlafe auch in einem Video, glaube ich, 40 Minuten. ja, es ist nicht so wahnsinnig originell, dass wir es auch gemacht haben, aber wir haben uns gesucht. Wir haben alles gesucht. Und ich bin mit diesen beiden Jungs, habe diese Kurzfilme gemacht, die wiederum sah Uwe Nettelbeck. Uwe Nettelbeck war der wirkliche Kritikerpapst damals. Ja. Er war mir kein Begriff, aber er machte mich ausfindig, weil seine Frau an einem Film in München finanziell beteiligt war und die suchten noch eine Hauptdarstellerin. Und der hatte 2 oder 3 von diesen Kurzfilmen von mir gesehen. Ja. Und ich glaube, außer dass ich ein ganz attraktives Mädchen war, konnte man nicht sehr viel mehr davon.
Wenn du 40 Minuten schläfst.
Ja, tatsächlich nicht viel mehr irgendwie sehen. Also was er da in mir gesehen hat, ist Halleluja, wie schön. Also damit fing es an dann, ja, mit mich in seinen Wagen mitgeschwungen. Dann sind wir von Hamburg nach München. Ja. Und dann bin ich in diese Münchner Filmszene eigentlich reingekommen mit Klaus Lemke, den es immer noch gibt.
Der ja auch immer noch.
Der immer noch der Rebell ist. Und er schickt mir immer noch alle paar Monate mal eine neue kleine Idee und sagt, hey Baby, wir müssen mal wieder. Nachdem er ein paar Jahre nicht mit mir gesprochen hat, weil ich ihm zu etabliert geworden war.
Ja, ich habe mal gehört, dass er auch immer so die Straßenseite gewechselt hat.
Er ist auf die andere Straßenseite gegangen.
Aber er hat trotzdem immer erzählt, er wäre dann Entdecker gewesen.
Ja.
Das muss man ihm dann.
Habe ich irgendwann auf LSD, glaube ich, mal gesehen. Und ich mag seine Geschichten und ich mag es auch manchmal, wo eine Biografie ein kleines bisschen sich jeder auch dahin rückt.
Na klar, na, absolut.
Wo sie auch für ein Gut, ohne dass man, es ist keine große Unwahrheit dann letztlich, oder? Aber man macht sie sich ein kleines bisschen schöner.
Na ja.
Und es war Klaus, da ist Rudolf Thomé, auch jemand, der immer noch Filme macht. Also ich bin in einer guten, sagen wir mal, in einer kraftvollen Community, würde man heute sagen, zum Film gekommen. Bin da ja nicht immer geblieben in dieser kraftvollen Weise. Hab mich ja dann auch mal ein bisschen anders und ein bisschen langweiliger entwickelt, aber hab dann auch die Kurve wieder gekriegt.
Ja. Ich finde auch nicht unbedingt langweiliger, aber es ist so, das muss ja eine wahnsinnig aufregende Zeit in der Branche, also in dem Medium-Film gewesen sein.
Ja.
Zu der Zeit in München, das müsste ja dann auch, da hat ja dann auch irgendwann Fassbinder auch angefangen.
Fassbinder, wir haben immer geflippert. Fassbinder kenne ich.
Wirklich?
Also es gab in der Türkenstraße in München gab es einen kleinen Laden, der hieß Bungalow, und außer einer Musicbox und einem Flipper standen nur ein paar Stühle und man konnte auch nur im Stehen irgendwie seine Getränke nehmen. Aber es war der absolute Hotspot von allen Filmern und allen, die irgendwas mit Veränderung und Film und umsetzen können. Was können wir machen? Wo können wir die Leute ärgern? Wie können wir sie ärgern?
Ja.
Das hat da stattgefunden. Und ich kenne eben Fassbinder aus der ganz alten Zeit, auch als er dann später das Antitheater gemacht hat, eben was er übernommen hat. Aber wir haben uns da immer alle zum Flippern, weil Flippern konnte ich ganz gut. Habe ich in Hamburg gelernt, auf der Reeperbahn.
Warst du eigentlich viel auf dem Kiez dann auch unterwegs?
Ja, klar.
Ja, weil das war die Ausgehmeile.
Ja, klar.
Aber das ist ja, aber ich meine, Kiez jetzt in den 60ern, 60er, 70er ist natürlich noch volle Kanne Milieu, oder?
Mhm, wirklich, das ist nicht, kann man mit heute nicht mehr. Also ich will das auch jetzt nicht sagen, will ich das verteidigen? Na klar, will ich meine Zeit verteidigen.
Ja, klar.
Aber es war wirklich ist eine andere Welt. Ja, aber eine, in der kleine Iris mit großen Augen einfach durchgeführt wurde. Und ich kannte dann ein paar Jungs und die hatten irgendwie immer das Gefühl, auf mich aufpassen zu müssen.
Ja.
Ich habe eher so einen Schutzinstinkt bei den Jungs
ausgelöst. Ja.
Und darum bin ich da nicht verloren gegangen. Also.
Glaubst du, dass sonst die Gefahr gegeben hätte, dass der Kiez für dich attraktiv ist?
Nee, für mich nicht. Ja. Diese ganze sexuelle Freiheit, ne, die man immer propagiert hat in den 68ern, da war ich so ein Schisser. Ich glaube, da sind mir meine Jahre, die ich im Kloster verbracht habe, die haben mich irgendwie so geprägt. Das war so viel Sünde, das musste ich erstmal im Laufe der Jahre abbauen irgendwie. Das ist nicht so schnell mit mir gegangen. Aber die Klappe war schon weit offen immer. Aber wenn es dann zur Tat hätte schreiten, konnte ich auch sehr schnell rennen.
Ja, sehr gut. Und dann ging es aber ja tatsächlich, also wie gesagt, dann hast du erstmal so ein bisschen hast bei Klaus in Filmen gespielt, andere Sachen, also quasi über so eine künstlerische Schiene angefangen. Also
künstlerisch
so
angefangen und dann aber ziemlich schnell auch zu Sergio Corbucci mit Spaghetti Western.
Ja. Das ist ja auch so geil, in so eine Spaghetti toll, mit Franco Nero.
Franco Nero, Thomas Milian, Fernando Rey, Jack Palance.
Jack Palance. Das ist ja total geil, in so eine Filme zu spielen.
Ja, ist es auch. Ja. Und das Verrückte ist, dass du das in der Zeit, in der du es tust, alles gar nicht so Also sagen wir mal so, als das so Besondere nimmst. Ja, nicht, weil du arrogant bist oder so. Aber das war so, eins kam zum nächsten und war da. Und dann habe ich 3 Monate haben wir gedreht. Wir drehten heute noch 3 Monate im Kinofilm. Und das war so eine... So ein Lauf, den ich auch hatte, übrigens immer noch mit der Prämisse, dass ich gedacht habe, aber irgendwann muss ich dann schon das Abi machen und dann will ich auch studieren.
Jura wolltest du studieren?
Ich wollte Jura studieren, ja. Aber erstmal auch das Leben so tanken, so wirklich an jeder Zapfstelle, die das Leben bereitgehalten hatte. Und plötzlich bist du in Almeria und machst so einen Film und nebenan dreht Jane Fonda einen Film mit Marcello, also nicht mit Marcello, der war ihr damaliger Liebhaber, der ist sie immer besuchen gekommen. Und es gab ja nur 2 Restaurants, also hat man da so zusammen und du hast diese ganzen Leute, Stacy Keach, mit dem hat sie damals auch einen Western gedreht dort. Und Mastroianni kam immer, um sie am Wochenende zu besuchen. Und aber ich glaube, das hat sich dann irgendwie durch Stacy Keach auch dann erledigt gehabt, die Besuche irgendwann von Mastroianni. Aber es war so, man war da mittendrin, fand das natürlich klasse, aber war auch jetzt nicht so beeindruckt, wie es heute ist, wenn du es erzählst.
In der Rückschau, ja, genau.
Und ja, es sind auch so in London, ich war ja dann viel in London auch, wen man da alles getroffen hat und welche Musikbands und es ist aber auch, muss ich nochmal sagen, ohne da drauf so rumtanzen zu wollen, aber es ist eine andere Zeit gewesen. Du kommst ja heute an diese ganzen Superstars überhaupt nicht mehr ran. Ja. Die sind so rum. Heute läuft jeder mit so einer Entourage und hat noch, ich weiß nicht wie viel Manager und Bodyguards.
Aber es muss ja auch jeder
Dings.
Schiss haben, dass 100 Leute mit Handys ihn
so
irgendwie
ist es.
Auf
Wir
das
haben,
Klo filmen
das
und
so. Das gab's doch alles nicht. Pink Floyd habe ich erlebt in London. Da sind die in einem Straßenbahndepot aufgetreten, das erste Mal. Die Wände rundherum waren mit weißen Tüchern, als hättest du riesige Bettlaken dahingelegt. Ja. Und dann ist der psychedelisches Bilder sind daran. So haben wir, oder mit Jimi Hendrix.
Hast du Jimi Hendrix live gesehen? Oder?
Ich war mit ihm so ein Joint rauchen.
Okay, wow.
Aber das war, heute denke ich auch, habe ich ein tolles Leben auch gehabt. Ich habe es immer noch. Ja. Aber ich habe auch so wunderbare Begegnungen gehabt, die waren, das ist entstanden, weil ich mit jemanden in London unterwegs war, der ihn wiederum kannte, Tutte Lemkov, ein total verrückter, auch Filmemacher. Wir hatten alle kein Geld, wir haben in Kinos übernachtet. Also das war, es war alles näher an dir dran. Und die Leute waren näher dran. Sie waren nicht so entrückt, wie es jetzt ist. Aber du hast natürlich recht, es gab eben auch, das Blödeste, glaube ich, wäre gewesen, du hättest einen Fotoapparat dabei gehabt, oder? So doof absolut. Wolltest du gar nicht sein.
Oh, warte mal, bleib so.
Ja, bleib mal eben so stehen. Oh, da ist man, auf die Idee ist man nicht gekommen. Und deshalb die tollsten Bilder, die ich habe, die habe ich alle im Kopf. Ich drücke auch immer drauf heute, also nicht bei Prominenten, aber ich denke auch immer. Und dann bin ich zu Hause und lösche alles wieder, weil ich denke, nee, es sind nicht die Bilder, die ich meine. Und die tollen sind ganz woanders. Ja.
Wie aufregend, wie wahnsinnig aufregend. Ja. Das ist ja auch, was ich so interessant finde, ist, du bist da ja so richtig, du bist in das Drehen, in das Schauspielen ja wirklich so reingestolpert irgendwie.
Ja, und hast ich stolper übrigens immer noch.
Aber hast es auch so wie man das auch in einem Alter irgendwie mit 18, 20 hat, so nonchalant einfach gemacht.
Ja.
Gar nicht drüber nach, nicht so overthinking.
Ja, es ist ja, dass ich mir heute oft sage, das Selbstbewusstsein, was ich mit 18 und 20 habe, das wünsche ich mir heute manchmal.
Oh ja, ich auch.
Heute tue ich ja so, als wäre ich so selbstbewusst. Ne? Ich weiß einfach, wie es geht. Ja. Ich bin ja Schauspielerin, da weiß man ja, welche Knöpfe man bei sich drücken muss, dass es so aussieht, als wäre man wahnsinnig selbstbewusst. Aber das war eben, man war so, du sagst es, man ist reingestolpert in das Leben. Und das ist gut so gewesen auch. Also du bist schon auch nicht nur gestolpert, du bist schon auch auf die Fresse gefallen irgendwann mal. Ne? Ja. Und heute, denke ich, hat man immer so, stellt man bei sich ja auch oft fest, dass man sagt, weiß ich nicht, ist das nicht vielleicht ein bisschen rutschig da auf dem Parkett oder so? Und ich, jetzt denke ich aber auch wieder, nee, ich will eigentlich auf dieses Parkett will ich zurück, weil ich habe geliefert, ich möchte eigentlich lieber wieder dahin, wo ich war, als ich 18 und 20 war, weil jetzt ist ja auch so ein Alter, wo du sagst, jetzt darfst du wieder alles. und es stimmt schon, man ist da so… Aber mit dem, ich stolper heute noch, das meine ich tatsächlich so. Ich habe so einen Respekt vor meinem Beruf und ich habe so einen Respekt davor. Ich fange jetzt im September einen neuen Film auch wieder an. Oh, was ich darüber, wie ich nachdenke, wie ich mich vorbereite, wie ich heute daran gehe, wo ich auch denke, ich versuche mich so abzusichern, weil ich einfach denke, ich darf natürlich gar nicht mit dieser Chuzpe auch da einfach, mit dieser Rotzigkeit, das einfach gemacht zu haben. Ja. Aber ich habe es ja dann auch gesehen. Meine Güte, was hatte ich für eine Piepsstimme? Und meine Güte, was, ne? Das, aber es hat einem nichts ausgemacht. Nur heute weiß man so viel. Auch um die Verantwortlichkeit. Ja, ja. Und heute sind es auch, ich weiß es nicht, ob es auch alles mehr Gelder, es sind andere Gelder und man geht anders damit um. Aber die Spielwiese war schon eine gute damals. Die wünsche ich mir schon ein bisschen mehr wieder zurück. Auch eben nicht in dieser Beobachtung ständig zu sein, sondern weil auch alles kommentiert wird. Ja. Alles wird kommentiert, was du machst. Ich bin ja nicht auf den sozialen Medien, wie du wahrscheinlich gemerkt hast, weil ich habe ja so ein bisschen deinen Podcast mir auch angeguckt und es gibt dann ja eben auch Leute, mit denen du kommuniziert hast, gerade weil man so viel weiß über die über Social Media. Ich bin dort nicht drauf. Ich versuche immer so scherzhaft zu sagen, eine meiner letzten Demos stimmt nicht. Ich hatte danach genügend Gründe, wieder auf eine Demo zu gehen. Aber eine meiner letzte war noch gegen die Volkszählung. Ja. Ich wollte überhaupt nichts von mir erzählen. Ich habe mir gedacht, okay, wobei du mich erwischt, ist schon schlecht genug. Aber ich werde euch nicht noch Futter geben. Und so bin ich irgendwie nach wie vor. Ich weiß allerdings auch heute, wenn du heute anfängst, diesen Beruf, ich glaube, du kannst es gar nicht mehr ohne machen.
Ich glaube, ja.
Ich glaube, es ist hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Und ich verteufel das nicht. Das geht nicht darum, das zu verteufeln. Ja. Ich finde ja, dass es auch sehr viel Gutes hat. Was kann man sich da organisieren? Was kann man da alles erreichen auch? Ja. Wie kann man sich da kurzschließen? Was kann man auch alles dadurch lernen? Nur, sagen wir mal, diese für mich selber so in der Form es zu benutzen, für mich so privat. Ich denke immer, ich müsse es mal machen für die beruflichen Sachen. Ich habe dann auch immer so Projekte, wo die sagen, oh, könnte man mal da ein bisschen mehr Werbung, weil das ist wieder sehr schwer. Und dann denke ich, oh, dafür müsste man es mal machen. Aber ich habe es immer noch nicht hingekriegt.
Ja. Na, für ein Projekt lohnt es sich dann auch nicht mehr. Ja. Wenn man es sowieso nicht macht, dann wirkt es wahrscheinlich auch schräg,
wird gar nicht, wird so schräg und wird wahrscheinlich auch gar nicht so wahrgenommen.
Einfach nur wie so ein Werbeaccount so, dann macht man es lieber nicht.
Dann lasse ich es. Ja.
Aber ja, das stimmt, es gibt so eine neue Form von Exponiertheit sozusagen für Menschen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen oder die in der Öffentlichkeit stehen wollen auch natürlich. Die mit der wir auch alle irgendwie nach wie vor erst noch umgehen lernen müssen die Generation meiner Tochter, für die ist das sehr selbstverständlich, diese Medien zu nutzen und ich bin sozusagen die letzte Generation, die noch beide Seiten kennt, so die diesen Übergang so mitbekommen hat. Aber ich finde das, also ich merke mittlerweile an mir auch, dass ich dem auch sehr überdrüssig werde, je älter ich werde, weil ich immer mehr denke, so Leute, das geht nicht. Wir können nicht darüber diskutieren. Ich kann mich auch nicht den ganzen Tag aufregen über irgendeinen Scheiß so. Das finde ich sehr kräftezehrend, sich so damit zu beschäftigen.
Also ich möchte auch bei den vielen Fragen, die ich ja auch habe und die der Alltag uns im Moment ganz besonders auch gerade wieder stellt und um die Ohren haut. Ich will das nicht in der Anonymität machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich will mich mit Leuten austauschen. Das meinte ich vorhin, ich war heute früh auf so einem Panel, was aber eben ganz ohne Presse war, ohne alles, aber mit so wunderbaren, klugen Menschen zusammengesessen über neue Möglichkeiten, über wie man Städte gestalten kann, wie man ein Miteinander mit die ganze Infrastruktur, wie kriegen wir unsere Mobilität hin, wie kriegen wir alte Menschen mit ins Boot, wie kriegen wir überhaupt, es war so eine Spannung. Es fing um 9 Uhr heute früh an. Ja. Und ich bin da wirklich ich sollte auch reden und habe gesagt, oh, kann ich nicht einfach nur zuhören, weil ich so neugierig bin. Aber klar, man kommt dann ins Reden und man kommt ins. Und ich möchte diesen Austausch immer noch haben mit Menschen einfach, die ich dann auch sehe. Und ich will diese Anonymität, die mir eine, sagen wir mal, eine Meinung aufoktroyieren will, das fällt mir schwer, sowas anzunehmen, muss ich sagen. Das, ich brauche die Diskussion und ich will sie haben, aber ich will sie auch als Diskussion haben.
Ja, ich merke, was ich extrem schätze und was ich sehr brauche, ist, ich brauche immer den Austausch mit Leuten, die schlauer sind als ich. Also, oder von denen ich vermute, dass sie schlauer sind als ich oder die auch einfach mehr erlebt haben. Ich brauche immer diesen Austausch von Leuten, die mir irgendeine Form von Wissensvorsprung haben. Ich kann mich auch mit jemandem unterhalten, der toll Autos reparieren kann, weil ich davon gar keine Ahnung habe. Da bin ich einfach ein Idiot.
Und dann, aber da sind wir uns sehr, sehr ähnlich.
Ja, und das ist aber dieser Austausch mit Leuten, die irgendein Wissen haben, das ich nicht habe, ist im Zweifel immer absolut inspirierend und erhellend.
Das habe ich ja, dieses Glück habe ich ja durch die Filme. Ja. Ich komme ja oft dadurch mit Menschen zusammen, da würde ich einfach nie, da gäbe es keine Berührungspunkte. Ja. Und wie gut, die meisten, auf die ich getroffen bin, lassen sich auf Gespräche ein, die kannst du fragen. Ja. Und dann lernst du über so viele unterschiedliche Mosaiksteine, die unser Leben überhaupt hier zum Laufen bringen. Ja. Das ist so spannend, finde ich. Ja. Also da denke ich auch immer, was für ein toller Beruf, allein wenn man ein neugieriger Mensch ist, was man alles erfragen kann da, weil man wirklich in Ecken kommt, wo du... Also ich erinnere mich bei Rosa Roth, als wir gedreht haben, gerade da haben wir ja Berlin wirklich so nach dem Mauerfall wirklich ausgequetscht an Örtlichkeiten und allem, was es neu zu entdecken gab und auf welche Menschen man getroffen ist, auf welche Biografien man getroffen ist. Hochspannend sowas.
Ja. Ja, das ist ganz toll.
Toller Beruf,
den
ich habe.
Ja, das stimmt. Ich finde es einfach super, Sachen zu erfahren, von denen ich nichts verstehe und nichts weiß. Das finde ich einfach, ich habe mal in der Kneipe, kann ich mich erinnern, in München bin ich ausgegangen mit Freunden und dann habe ich am Tresen jemanden kennengelernt, der war Vertreter für Atomuhren. Der ist mich den Abend nicht mehr losgeworden, weil ich alles wissen wollte.
Ja.
Und wahrscheinlich auch einer der langweiligsten Berufe. Ich habe gesagt, Atomen haben ja immer die Länder für diese exakte Uhrzeit. Ich habe gesagt, hat doch jedes Land. Wieso bist du denn dafür noch Vertreter und so? Und der musste mir einfach alles erzählen und so. Solche Begegnungen finde ich einfach toll.
Aber ich finde, das Spannendste ist doch, dass man Fragen stellen kann.
Ja.
Wenn man sehr jung ist, ist man ja immer so ein bisschen gehemmt, weil man denkt, wenn man Fragen stellt, glauben die, man weiß nichts.
Genau.
Und man will ja eigentlich alles wissen, wenn man 18 ist, ruled man die Welt und weiß sowieso, wie alles geht. Und das finde ich auch so, das ist einfach schön, das wieder zu entdecken in den ganzen letzten Jahren, wo ich mir gedacht habe, ist das toll, Fragen zu stellen. Ja. Dass man einfach sagen kann, oh, erklär mir, kenne ich gar nicht, weiß ich gar nicht, wie das geht.
Ja. Aber das ist, glaube ich, etwas, das ist jetzt sehr weit hergeholt, die Theorie, die ich jetzt in den Raum stelle. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch daher kommt, dass wir beide, weil das ist nämlich ein Gefühl, das ich damals auch hatte, dass wir beide Schulabbrecher sind. Weil als ich die Schule abgebrochen habe, hatte ich die ganze Zeit, also ich hatte danach wirklich Panik, dumm zu sein. Ich hatte die Panik, irgendwo als nicht schlau genug wahrgenommen zu werden und nicht irgendwie sozusagen intellektuell mithalten zu können in Gesprächen mit Leuten und so weiter und so fort. Und habe deswegen ab da wirklich aktiv angefangen, alles zu lesen, was ich konnte, alles an Informationen, egal wie sinnlos sie war. aber ich habe immer gedacht, ich darf diesen Wissensrückstand nicht haben und muss das irgendwie zu einem Vorsprung
machen. Ja, aber das mag ja sein. Also haben wir ja beide gesagt auch, das war für mich auch ein Wahnsinnsdefizit, dass ich dachte, oh, ich gehöre nicht dazu.
Ja, das finde ich spannend. Jetzt warst du in München, warst du ein bisschen in dieser Kunstsache drin und hast dann bist du von da aus in so nach dem Spaghetti-Western Dreh irgendwie quasi in kommerzielleren Gefilden gelandet und auch so im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
Und das war sowieso der Bruch mit Kino dann, weil damals galt wirklich noch, wenn man Fernsehen macht, ist man
fürs Kino tot.
Fürs Kino tot.
Ja, stimmt.
heute kommst du ins Kino, wenn du vorher genügend Fernsehen gemacht hast, damit man weiß, wer es ist. So drehen sich Zeiten. Und das war auch immer, also das fand man, das war im Grunde ein bisschen so, wie auch Theater und Kino war. Es gab ja immer eigentlich so eine Schere dazwischen, nicht? Und eine Form von Arroganz auch, wie jeder seins verteidigt hat. Oder wo man eben nicht dazugehören durfte. Auch das finde ich wunderbar, dass da heute nochmal eine ganz andere Offenheit ist, dass man einfach, der Respekt ist ein anderer jetzt, der da ist. Oder die Akzeptanz ist auch eine andere. Aber ja, ich war dann Fernsehen und das war die Guldenburgs und SketchUp. Das waren diese
zwei himmlische Töchter
damals. Michael Pfleker, der das adaptiert hatte aus dem amerikanischen Fernsehen. Das war wieder eine ganz neue Art, Comedy zu machen, auch in Deutschland. Und ich bin mal mit einem, worüber ich mich sehr gefreut habe, mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden, eigentlich dafür, dass ich immer an den Schaltstellen, oder an den nicht Schaltstellen, sondern immer bei den Erneuerungen, die es auch im Fernsehen gab, neue Formate, immer beteiligt war. Ja, das stimmt. Und ich hatte mir da nie Gedanken darüber gemacht, aber es war tatsächlich so. Also es waren immer neue Formate, die ausprobiert wurden und die eben auch erfolgreich waren und die und andere Türen dann wieder geöffnet haben.
Ja. Und die Guldenburgs, das war ja die große Dynastien.
Ja, Dallas, Reihe. Die Antwort auf Dallas.
Ja,
in
absolut.
Klar.
War wirklich so gedacht. Ne?
Ja, es war so gedacht.
Ja. Und da gab es ja 3 Staffeln, glaube ich, oder?
Es gab 3 Staffeln, 13 Folgen.
Ja.
Und ich habe das ja auch erst später, ich wollte eigentlich nach der ersten aussteigen, dann habe ich bei der zweiten habe ich auch randaliert und wollte raus, weil ich hatte dann auch genug getrunken, ich war ja ewig besoffen in diesen Dingern und ich hatte nicht mehr viel mich zu entwickeln und mein Mann hatte mich ja auch ständig geschlagen und jetzt war auch gar keine Stelle mehr, wo man noch hinhauen konnte. Also es war wirklich alles, was man zeigen konnte, haben wir gezeigt. Und nein, aber ich habe mir gedacht, gut, war dabei, wollte dann raus. Was ich aber dann erst verstanden habe, war, dass du musstest 3x 13 Folgen haben, um international zu verkaufen. Das ist ja anders heute. Heute haben wir die wunderbaren Streamings.
Absolut.
Da kannst du auch einen 5-Teiler nehmen oder einen 4-Teiler oder eben 200 Folgen von Walking Dead oder was du willst.
Ja.
Und damals musstest du diese Anzahl haben, denn die Guldenburgs sind, ich glaube, in knapp 40 Länder verkauft worden.
Ach, krass.
Ja.
Das war früher ganz viel, so, ne? Diese ganze der Alte in Italien.
Der alte
und
Derek und alles in Japan und überall gelaufen. also das war einfach eine Rechenaufgabe. Und ich hatte eben auch das Gefühl, eigentlich ist es auserzählt. Und dann war es eine kommerzielle Überlegung, das zu machen, die sich aber auch ausgezahlt hat, muss ich sagen.
Auch für dich.
Also, sie hat sich auch für mich ausgezahlt und hat schon auch dazu beigetragen, nochmal so im Umfeld, im europäischen Umfeld nochmal wahrgenommen zu werden.
Ja. Hast du denn, also ich habe mal in einem Interview von dir gelesen, dass es mal eine Zeit gab, wo du auch tatsächlich so Ambitionen hattest und überlegt hast, irgendwie nach Hollywood zu gehen oder ob du es nach Hollywood schaffen kannst oder versuchen sollst oder so.
Echt, das war eigentlich nicht ich, das waren viel eher, eigentlich sind es deine Agenten, die auch damals noch, sagen wir mal, glaube ich, auch noch eine ganz andere Aufgabe hatten, die sehr persönlich war und die speziell nach dem ich mit Corbucci gedreht hatte und Corbucci auch gesagt hat, komm nach Rom, mach internationale Filme und dann überlegt man sich das natürlich. Aber dann, ich bin dann bei allem, wo ich gerne eigentlich abhebe und in der Luft fliege, dann bin ich dann schon auch so bodennah, dass ich mir gedacht habe, also das, was ich hier erreicht habe und erreichen, was heißt erreichen? Ich wollte nichts erreichen. Ja. Hört sich jetzt so an. Aber weißt du, ich hatte Lust, Filme zu machen und ich wollte mit aufregenden Leuten arbeiten und ich wollte weiterkommen und mich weiter. Und ich hätte immer gedacht, ich fange irgendwo ganz neu an und müsste, glaube ich, käme nicht dahin, wo ich
hier hinkommen könnte, an Unterschiedlichkeit zu spielen. Ich glaube, ich wäre viel schneller dort in einer...
Zum Typecast.
Typecasting wäre es gewesen. Ne? Ja. Und ich habe hier die Möglichkeit gehabt und die hat sich mir ja auch und sie zeigt sich mir immer noch. Und ich finde das bemerkenswert, weil ich bin jetzt über 70 und ich komme noch aus der Zeit, wo man wusste, mit 40 ist Film und Fernsehen
vorbei. Naja.
Da bist du zwar noch dabei, aber du bist nicht mehr vorneweg. Ja. Es wird nicht mehr deine Geschichte erzählt. Ja. Und das hat sich verändert.
Ja,
die Filme, die ich mache, auch in den letzten Jahren, das sind die Geschichten der Figuren, die ich darstelle. Hm. Und dafür haben wir schon damals gekämpft. Wir sind auch immer noch nicht da, wo wir hinwollen. Ja. Aber wir sind schon große Schritte weitergegangen. Und da haben übrigens die Streaming Möglichkeiten, die wir jetzt haben, so episch, so anders zu erzählen. Guck dir an Jane Fonda und Lily Tomlin, was sie ne? Ja. Oder guck dir Michael Douglas an mit Kominsky Method und solche Geschichten. Also es traut sich heute, man traut sich heute dann eben auch Leute in einem anderen Alter mit ihren eigenen Geschichten und sie haben viel zu erzählen. Und die können tragisch oder komisch oder skurril oder merkwürdig sein, aber dieser Platz ist jetzt da. Und dafür bin ich natürlich, das ist klasse, dass das so ist. Aber das war auch nicht absehbar in der Zeit, in der ich angefangen habe. Und vor allen Dingen, als dann Kino gesagt hat, nee, danke, mit dir nicht mehr, du hast gerade beim Fernsehen so ein Lauf und das passt bei uns gar nicht mehr.
Ja. Aber das ist ja wirklich das Bemerkenswerte, dass du sozusagen alle innovativen Phasen im deutschen Film aktiv als Schauspielerin miterlebt hast. Also gerade diese 60er, diesen Umbruch des deutschen Kinos, dann irgendwie diese 80er, in diesem, wo das Fernsehen plötzlich groß wurde und so explodiert ist als Medium und dann über die 90er bis jetzt hin zu den Streamingdiensten und wieder dieser ganz neuen Form des Erzählens, die überall stattfindet irgendwie. Das ist ja als Schauspielerin also quasi
nicht
immer
nur als Schauspielerin natürlich beruflich, aber eben auch als Leben, ne? Was man alles miterlebt, wie sich die Dinge verändern und ich habe Lust und ich merke natürlich sowieso, wir sind in einer extremen Veränderung in jeder Hinsicht.
Ja.
Und ich weiß auch, wie vielen Menschen Veränderung Angst macht.
Ja.
Und ich glaube, das wird unser Hauptproblem sein. Das merken wir auch, werden wir an den Wahlen merken. Das merken wir einfach immer in den Momenten, wo uns Leute da, wo sie offen sind für alle Menschenfänger, die ihnen einfache Antworten versprechen, für komplizierte Fragen und für ein kompliziertes Leben, was es gibt. Und ich glaube, da müssten wir Wege finden, wie ziehen wir Menschen mit, die Angst vor der Globalisierung haben, vor der Digitalisierung haben, vor jeder Veränderung haben. Und man kann es vielen Menschen nicht übel nehmen. Es hat sie nie jemand an die Hand genommen.
Klar.
Und vielleicht sind sie von ihrem Wesen her nicht Menschen, die die Veränderung lieben. Ich bin jemand, ich bin neugierig. Ich will wissen, wie es weitergeht. Wie werden wir damit fertig? Was kann man alles denken? Die Bücher von Yuval Harari, ich bin ein Fan davon. 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert oder Homo Deus. Was sind das für Bücher, wenn man da über die Zukunft nachdenkt? Ne?
Ja.
Aber ich glaube, da haben wir eine fette Aufgabe zu machen, Menschen davon zu überzeugen, dass das auch bereichernd sein kann oder eigentlich nur bereichernd ist. Aber es bedeutet auch, sich zu verabschieden von Liebgewonnenem.
Ne? Ja. Das stimmt. Jetzt, du bist ja immer noch wahnsinnig viel beschäftigt. Du drehst ohne Pause die unterschiedlichsten Formate, Serien, Filme und so weiter und so fort. Es gibt auch zum Beispiel eines der jüngeren Produkte, wo du mitgespielt hast, Unter Freunden stirbt man nicht. So eine TV Now, also eine Streaming-Produktion.
Ja.
Die ich auch wahnsinnig charmant fand, auch so mit so Kollegen wie Lauterbach und Sittler und so. und das war ja auch wieder so ein Comedy, das finde ich ja bei dir immer so spannend, das war ja auch wieder so eine sehr starke Comedy, schwarze Komödie im Grunde genommen. Und dann hast du danach so einen Film wie Hanne gedreht, der sehr lebensbejahend ist, aber natürlich auch sehr tragisch ist und sehr ans
ein
Herz
Film
geht.
Ein Film über den Tod, der aber das Leben feiert.
Genau, ja, genau. Ah, ja. Und das ist so, und das dieses, also da merkt man dir ja schon an, dass du, dass der Stillstand etwas ist, was du, dem du so gut wie möglich versuchst, aus dem Weg zu gehen.
Stillstand ist Ende, davor habe ich Angst. Ja. Oder davor habe ich, das, darüber will ich nicht nachdenken. Also ich weiß natürlich, die Kräfte müssen anders eingeteilt werden, das merkt man auch. Und früher konnte ich auch bis um 5 noch durchtrinken und hatte trotzdem um 7 meinen Text parat. Ja. Ich merke, ich muss mich für eins entscheiden und das dann eher nacheinander machen. Ja. Und
also solange beides noch Platz hast, ist ja gut.
Ja, ich will vor allen Dingen nicht auf beides verzichten. Aber, aber ja, diese Möglichkeit noch zu haben und vor allen Dingen auch Widersprüche. Ich finde, das Leben ist doch Widerspruch. Und auch widersprüchlich in seiner, also was heißt eigentlich widersprüchlich? Die Unterschiedlichkeit zu machen, auch in der Arbeit und möglichst wach zu bleiben und immer wieder auf Leute zu treffen, die sagen, ja, hey, auf dich hätte ich Lust, da hätte ich nochmal eine komische Geschichte oder ja, eine tragische oder was auch immer. Und aber man muss auch selber die Schritte nach vorne gehen. Ja. Also man muss schon auch, glaube ich, signalisieren oder vielleicht signalisiert man es unwillkürlich, dass man will, dass man bereit ist, dass man auch angstfrei ist. Ich glaube, dass das hilft, angstfrei zu sein. Auch angstfrei zu sein, dass man scheitern kann mit irgendwas. Ne?
Mhm. Aber ich habe mal in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, du warst trotzdem nie so ein Typ, der so gesagt hat, hallo, hier bin ich, besetz mich doch mal oder so.
Nee, das kann ich nicht, noch heute nicht. Ich habe wirklich keine Ellbogen und ich gehe nicht dahin, wo man hingehen müsste, um sich zu zeigen, all solche Sachen. Ja. Oder ich kenne viele Formen und das ist auch gar nicht, bei manchen, glaube ich, ist es tatsächlich sogar auch so, dass es Hilferufe sind. Das darf man vielleicht auch nicht unterschätzen. Hilferufe, weil sie einfach nichts kriegen.
Ja.
Das muss man auch. Und ich bin privilegiert. Ich weiß das.
Ja.
Auf der anderen Seite sage ich mir immer, ich habe aber auch viel dafür getan.
Ja,
ich bin ein saufleißiger Mensch.
Ja.
Also ich habe keine Strategien. Vielleicht ist das die beste Strategie. Ja, vielleicht ist es das. Also ich lasse gerne Dinge kommen. Aber wenn sie mich dann interessieren, das ist jetzt nicht so, dass ich da wahllos bin.
Ja.
Die dann kommen und wenn es was ist, dann docke ich aber auch so an und dann bin ich wie so eine Schmeißfliege. dann habe ich auch Lust drauf. Aber man will sie auch nicht wiederholen und ich habe mich oft genug wiederholt. Aber jetzt, wo die Zeit auch so kostbar wird, will ich möglichst immer wieder irgendwie ein bisschen Neuland noch betreten.
Bist du denn, bist du schnell von Sachen gelangweilt? Oder bist du schnell von Sachen gelangweilt?
Eigentlich habe ich diesen Satz gerne gesagt, ich langweile mich nicht in meinem Leben.
Ja.
Ich langweile mich einfach nicht.
Ja.
Weil ich bin auch, wenn mich dann irgendwo, wo ich einfach, sagen wir mal, abschalte aus einer, kann ich mich mit mir im Kopf beschäftigen.
Ja.
Also ich langweile mich mit mir eben einfach nicht.
Ja.
Ich kann ganz, weil ich bin irgendwie ja jetzt so auch richtig gut mit mir befreundet. Und
warst du das nicht immer?
Man sucht ja auch und man will sich verändern oder so. Und jetzt, ich bin schon seit vielen Jahren eigentlich, wenn man mit sich befreundet ist, bedeutet das ja auch Streit. Ne? Also ich streite mich mit mir schon auch ganz gut.
Ja.
Ist immer ganz spannend, wer davon gewinnt. Aber ich habe keine Strategien. Ich bin offen, ich bin neugierig, eigentlich liebe ich Menschen.
Ja.
Eigentlich passiert, glaube ich, nur dieser Satz, weil man ja auch immer mal so in Situationen kommt, wo man so vereinnahmt wird.
Oder
ne?
wo das
oder,
ausgenutzt wird, dass
oder
man
wo
Menschen
es auch
liebt.
Ausgenutzt wird.
Ja. Also da geht es mir ähnlich. Ich denke immer so, ich präsentiere sozusagen mein Herz und ich mache so auf. Und natürlich kann das ausgenutzt. Viele Menschen sagen ja, das kann ja ausgenutzt werden, deswegen machen sie das nicht. Ich sage immer, ja klar kann das ausgenutzt werden. Aber
ich weiß auch, was hier dran ausgenutzt werden kann. Ich kenne diese vielen Interviews, die ich gegeben habe. Du führst ein wirklich spannendes Gespräch mit jemandem und du kommst in, und das ist, sagen wir jetzt mal, wirklich in einer seriöseren Zeitung eben einfach. Ne?
Ja.
Und dann gibt es eben andere Zeitungen, die dann einen Satz davon nehmen.
Die dich so in die Pfanne hauen.
und dich damit in die Pfanne hauen oder ihn als, ich weiß nicht, als die Headline überhaupt nehmen. Naja. Und es wird so aus dem Kontext immer alles gerissen. Das weiß ich, dass das passieren. Das weiß ich auch, dass das bei diesem Gespräch passieren kann. Manchmal bin ich vorsichtiger. Heute merke ich, dass ich überhaupt nicht vorsichtig bin.
Ja.
Aber ich habe auch mal wieder diese, ich habe gerade dieses, du kannst mich wirklich gerne.
Ja, ich will ja auch nichts aus dem Kontext reißen. Da kann ich dich schon mal.
Nein,
aber es ist interessant, weil ich habe das in der Vorbereitung auch gesehen bei mehreren Interviews mit dir und mehreren Artikeln, wo dann eine Headline stand als Zitat und wo ich dann den Text gelesen habe und gedacht habe, das hat sie ja ganz anders gemeint.
Ja, also, und das ist so leicht, ne? Es ist in dieser heutigen Zeit natürlich ganz leicht auch. Und alle müssen gefüttert werden. So viele Medien müssen gefüttert werden. Alle sind sie hungrig. Und ich denke immer, wann seid ihr mal satt? Oder.
Ja, es wird niemals passieren.
Oder, ja, vielleicht nicht.
Aber deswegen, wie gesagt, deswegen, ich verstehe das so gut. Es ist ja auch eine Art Rebellion und auch eine Art, diesen wilden Part, den du hast, zu sagen, natürlich kann es verletzt werden, aber nur weil das Idioten machen, ist das für mich kein Grund, es nicht mehr zuzulassen.
Und plötzlich, dass man sich so verändert, dass man auch mit so vielen
und so ein Misstrauen
und Vorurteilen Menschen gegenübertritt.
Ja, genau.
Ich habe keine Lust darauf.
Ja.
Wenn ich mir Zeit nehme, heute zu sagen, ich will hier eine Stunde mit dir sitzen und reden, will ich nicht vorsichtig sein müssen.
Ja, absolut.
Und ja, dann hauen dir irgendwelche Leute irgendwas um die Ohren. Ich halt's aus. Also gab schon andere.
Aber ich finde das so faszinierend, weil es gilt ja für so viele, also es ist ja quasi nicht nur beruflich oder in so einem Interviewkontext, sondern auch im Privatleben oder auch in anderen beruflichen Konstellationen, dass einem dass Leute einem das auch, also ich will nicht sagen vorwerfen, aber dass sie sagen, ja, du musst schon ein bisschen vorsichtiger sein, pass doch auf, die können dir irgendwie.
Aber wir ersticken an unserer Political Correctness irgendwann mal.
Ja.
Wir engen uns immer mehr ein. Und ja, wir wissen, es kann benutzt werden, es kann gegen uns benutzt werden. Aber ich glaube, je mehr man es macht, auch einfach, wird es irgendwann dann auch nicht mehr die große Freude sein. Ich glaube, es muss sich auch abnutzen für andere.
Ja.
Und ich werde mich, es fällt mir schwer, mich wirklich noch so zu verändern jetzt.
Ja. Ist ja auch nicht mehr nötig. Brauche kein Mensch mehr.
Nee.
Ich finde das, also es gibt so viele aufregende Dinge, die ich mit dir gerne noch besprechen würde. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal treffen und nochmal ein bisschen reden über all diese Dinge, die es bei dir zu besprechen gibt. Wir haben jetzt zum Beispiel gar nicht über deine Liebe zu Portugal gesprochen. Ich habe mir sogar extra noch, ich habe es mir auch hier irgendwo aufgeschrieben.
Portugiesisch gelernt jetzt extra.
Portugiesisch leider nicht. aber ich habe, du hast von so einem Lied so geschwärmt, das ich mir dann angehört habe. Wo habe ich mir das denn aufgeschrieben? Marisa
Schuva.
Hieß sie, glaube ich.
Schuva. Genau. Marisa, ja. Schuva heißt Regen auf Portugiesisch.
Dann passt es ja heute sogar.
Es passt heute, ja. ja, das ist ein, die Marisa hat so was Tolles geschafft, weil die Fados in Portugal, das ist ja auch so, old school, würde man heute neudeutsch dazu sagen. Ja, das hat man früher gemacht und das waren diese Fado-Gesänge von, und jetzt werden sie aber seit ein paar Jahren wiederentdeckt. Es sind junge Leute, die es wiederentdecken und mit wunderbaren Stimmen. Und jetzt ist es plötzlich wieder ein Stück Kultur, was dieses Volk auch ausgemacht hat.
Ja.
Und sowas finde ich so spannend. Aber dieses Schuva, das habe ich eben einfach gehört ich habe es gesehen in einem Video, das war ein Live-Konzert. Und das ist mir so unter die Haut gegangen. Aber da war ich auch gerade wieder so sentimental drauf mit Portugal und Regen. Und da hat alles wieder gestimmt.
Ja.
Ja. Naja, ich weiß ja immer nicht, das ist Podcast, ich bin da auch nicht so bewandert drin.
Ja.
Das ist, glaube ich, mein dritter jetzt, den ich gemacht habe.
Ja.
Die Anfragen waren vielleicht 300.
Ein paar mehr.
ich denke ja auch immer, werden Leute nicht auch schnell müde und sind ermüdet von so einem Gespräch oder so. Deshalb, ich weiß ja auch gar nicht so, wie lange, ich selber höre auch immer mal gerne. Ich weiß es auch durch meinen Sohn zum Beispiel, wie gerne der Podcast hört.
Ja.
Das ist eine Kunstform, finde ich, auch geworden, eine neue Entwicklung,
absolut,
die hochspannend ist.
Sehr. Die auch gerade neu erst
Ja, und sich, glaube ich, jetzt gerade, ja, finde ich auch. Und viele, viele Tore öffnet auch. Und ja, meine Entscheidung für dich hat auch viel mit meinen Vorgängerinnen und Vorgängern zu tun, von denen ich da ja auch gedacht habe, ah, alles spannende Leute.
Ja, das ehrt mich sehr, vielen Dank. Das geht runter wie Öl. Hör nicht auf, hör nicht auf. Ja, das ist, ich finde das, also wie gesagt, ich finde das höchst spannend. Ich habe wirklich jetzt aus jedem Satz von dir das Gefühl, wieder ein kleines Stückchen schlauer geworden zu sein.
Ach, wie schön.
Deswegen vielen, vielen Dank, dass du zu mir gekommen bist und dass du das hier mitgemacht hast. Das ist nicht selbstverständlich, deswegen freue ich mich sehr, sehr, sehr darüber.
Es war für mich auch eine Freude und wie gesagt, für mich ist es ein Blind Date gewesen, ja, auf jemanden zu treffen, auch wenn man versucht, ein paar Sachen zu googeln. Es ist was anderes. Du stehst jemandem persönlich gegenüber und ja, du hast gute Vibrations.
Ja, vielen Dank.
Und lockst aus einem wahrscheinlich wirklich alles heraus. Deshalb ist viel besser, wir machen jetzt hier Schluss, weil sonst würde ich alles erzählen.
Eine letzte Frage habe ich mir noch aufgehoben.
Unbedingt.
Was ich unbedingt wissen will. Und da muss ich jetzt wirklich all meinen Charme einsetzen, um dir das zu entlocken. Aber wie fühlt es sich an, LSD zu nehmen?
Ach, das,
Bist du enttäuscht von der Frage, habe ich das Gefühl?
Nee, gar nicht. Ich habe in dieser Sekunde, ist bei mir schon wieder Political Correctness rein, einfach in den Kopf reingeschossen, weil ich gedacht habe,
macht
es nicht nach. Das muss man ja als erstes sagen. Oder wenn, sollte man es wirklich nur in ärztlicher Begleitung.
Das gibt es ja mit. Es gibt ja mittlerweile so Retreats,
Begleitung, ja,
wo man das
kann
so kriegt.
Man kann es mit ärztlicher Begleitung machen. Also die Reisen, die ich gemacht habe, und es waren einige, da waren manche erweiternd und sicherlich hochspannend, aber es gab auch wirklich erschreckende und schmerzhafte. Also es ist wirklich eine Reise, auf die man sich begibt, die etwas mit dir macht, was aber natürlich in dir vorhanden ist. Ja. Und tatsächlich war es eine andere Zeit, darum werde ich jetzt, ich kriege gerade einen staatstragenden Ton, auch wenn ich darüber
das ist,
rede.
Weil du aus dem gleichen Ort kommst wie Frank-Walter Steinmeier.
Genau, wir können das beide sehr gut. Ich will damit einfach nur sagen, ich weiß auch um die Gefährlichkeit, deshalb will ich das hier nicht lockerlässig runternudeln und sagen, war super geile Nummer. Ja, war klasse, war auch schmerzhaft, war erschreckend, war alles auch. Und
weil ich
würde es nicht jemanden alleine raten. Wenn sollte man es tatsächlich mit einem Arzt machen. Es wird ja auch in der Psychologie damit gearbeitet.
Mhm. Aber es hat dich um ein paar Erfahrungen reicher gemacht.
Ja.
Sehr diplomatische Formulierung dessen. Liebe Iris, vielen, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Ich wünsche dir nur das Allerbeste. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns bald hier nochmal wiedersehen und noch ein bisschen weiter quatschen können.
Ja, gerne. Wenn die Zuhörer nicht abschalten, dann.
Na, aber auf gar keinen Fall.
Dann machen wir Folge 2.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Vielen Dank an Wenzel, der heute unser Producer war. Und liebe ZuhörerInnen, bis zum nächsten Mal hier bei den Nils Bokeberg Erfahrung. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.